Hallo und willkommen zu dieser Analyse, die wir speziell für Sie aufbereiten. Heute nehmen wir uns ein ganzes Bündel hochaktueller gesellschaftlicher Themen vor. Es geht um Angst in der Politik, um tiefe soziale Gräben und um die Suche nach Hoffnung. Gerade jetzt, inmitten dieser krisengeschüttelten Welt.
Hallo auch von meiner Seite.
Sie haben uns dafür eine wirklich interessante Mischung an Material mitgegeben. Da ist zum Beispiel ein Artikel von Spirit Online, der beleuchtet, wie Angst als politisches Kalkül eingesetzt wird.
Mhm.
Dann ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit dem Soziologen Heinz Bude. Stichwort Gesellschaft der Angst.
Ja, das ist zentral.
Wir werfen auch einen Blick zurück auf ein SPD-Programm von 2009. Das war ja damals eine direkte Reaktion auf die Finanzkrise. Und schließlich schauen wir in Auszüge aus dem neuesten Jahrbuch des Denknetz. Da geht's genau um diese Fragen. Krisen, Solidarität und, ja, Hoffnung.
Eine spannende Mischung, finde ich auch.
Was wollen wir heute für Sie erreichen? Also, wir möchten die wichtigsten Einsichten aus diesen Quellen herausziehen, vielleicht auch überraschende Querverbindungen aufzeigen und gemeinsam überlegen, was das alles für unser Zusammenleben bedeuten könnte. Okay, schauen wir mal genauer hin.
Ja, gerne. Also diese Zusammenstellung von Ihnen ist wirklich aufschlussreich. Die Quellen berühren ja einen Nerv. Diese spürbare Verunsicherung bei vielen Menschen.
Ja.
Dann die sehr realen ökonomischen und ökologischen Belastungsgrenzen unseres Systems und natürlich die große Frage, wie kann es weitergehen? Was die Sache so komplex macht, ist eben dieses Ineinandergreifen von persönlichen Gefühlen wie Angst, den gesellschaftlichen Strukturen, politischen Manövern und den großen, ja, globalen Krisen. Das ist alles miteinander verwoben.
Fangen wir doch direkt mal mit der Angst an. Der Spirit Online-Artikel sagt ja ziemlich klar, Angst ist nicht nur was Privates, sie ist auch ein Politikum.
Genau.
Populistische Strömungen, so heißt es da, nutzen ganz gezielt Sorgen, bieten dann radikal vereinfachte Lösungen an und malen Bedrohungsszenarien an die Wand.
Ein bekanntes Muster, leider.
Aber diese Angst, die fällt ja nicht vom Himmel. Sowohl der Kommentar im Artikel als auch Heinz Bude betonen das. Oft hat sie einen realen Kern.
Richtig.
Der Kommentar nennt ja das Beispiel der VW-Werksschließungsdebatten. Das ist ja keine eingebildete Furcht, sondern eine handfeste Sorge um Existenzen.
Absolut. Und Bude gräbt da ja noch tiefer. Er sieht die Ursachen in strukturellen Verwerfungen in der Gesellschaft.
Wie meint er das genau?
Er spricht von einer Art neuer Proletarisierung, und zwar im Dienstleistungssektor. Denken Sie an Paketzusteller, Reinigungskräfte, Pflegepersonal.
Mhm.
Oft sind das Frauen, oft Menschen mit Migrationshintergrund, oft ohne klare Qualifikationsprofile. Das sind Knochenjobs, 40, 50 Stunden die Woche für oft nur 800 bis 1000 Euro Lohn.
Puh.
Und was Bude da beobachtet, ist brisant. Innerhalb dieser Gruppe gibt es oft wenig Solidarität mit, sagen wir mal, Hartz-IV-Empfängern. Eher Ablehnung.
Ach, wirklich?
Ja. Und diese Spaltung unten, die wird dann von bestimmten politischen Kräften, gerade Rechtspopulisten, natürlich dankbar ausgenutzt.
Verstehe. Aber die Angst sitzt ja nicht nur bei Geringverdienern, oder?
Nein, eben nicht. Bude beschreibt genauso eindrücklich die Abstiegsängste der Mittelschicht.
Okay.
Die Sorge, dass die Kinder den eigenen Status nicht mehr halten können. Bildung wird da zum regelrechten Schlachtfeld. Schafft unser Kind die Gymnasialempfehlung? Das ist die große Frage.
Ja, das kennt man.
Er zieht da eine interessante Parallele zu Orson Welles und der McCarthy-Ära. Welles meinte mal, das Schlimmste für die Leute damals war die Angst, den Swimmingpool zu verlieren.
Aha.
Und heute, so Bude, ist dieser Swimmingpool quasi die Zukunft der Kinder. Die Angst, die teure Elite-Ausbildung, er nennt Princeton mit $75.000 im Jahr, nicht finanzieren zu können. Das ist das, was Soziologen relative Deprivierung nennen.
Relative Deprimierung.
Genau. Man vergleicht sich ständig mit anderen und fürchtet, abgehängt zu werden, selbst wenn es einem objektiv vielleicht gar nicht so schlecht geht.
Und genau diese Mischung, also Abstiegsangst, Zukunftsangst für die Kinder, Statusverlust, die macht dann anfällig für einfache Antworten und ja auch Feindbilder.
Exakt. Verstärkt wird das Ganze oft noch durch das Gefühl, es gäbe keine echten politischen Alternativen mehr. Bude deutet hier dieses Konzept der Postdemokratie an.
Postdemokratie.
Ja, die Idee, dass wichtige Entscheidungen oft an demokratischen Gremien vorbei getroffen werden, das erzeugt ein Gefühl der Ohnmacht, des Ausgeliefertseins in einem System, das man nicht mehr beeinflussen kann. Kaum ein Ausweg in Sicht.
Ein wichtiger Wendepunkt war da sicher die Finanzkrise 2008-2009.
Oh ja.
Das SPD-Programm von 2009, das Sie uns beigelegt haben, ist da ein interessantes Zeitdokument, finde ich, wie man damals versucht hat, politisch gegenzusteuern. Wichtig für Sie als Hörer, wir referieren hier nur die damaligen Ideen, ja? Ohne sie zu werten oder der heutigen SPD zuzuschreiben. Es ist wirklich ein Blick in den Rückspiegel.
Genau. Und die Kernidee damals war ja ein Neustart der sozialen Marktwirtschaft. Man wollte weg vom entfesselten Kapitalismus.
Mhm.
Gefordert wurden klare Spielregeln für die Finanzmärkte, mehr gesellschaftliche Einbettung, stärkere Mitbestimmung. Im Grunde der Versuch, das Primat der Politik zurückzugewinnen.
Und was hieß das konkret?
Ja, da ging es um Dinge wie eine bessere Eigenkapitalausstattung für Banken, mehr Transparenz, keine Geschäfte außerhalb der Bilanz, auch unabhängigere Ratingagenturen.
Ah ja, die Ratingagenturen.
Genau, weniger Dominanz der US-Agenturen war da die Forderung. Und eben eine starke Finanzaufsicht. Der Grundsatz war, kein Markt, kein Produkt, kein Akteur darf unbeaufsichtigt bleiben.
Sogar ein Finanz-TÜV war im Gespräch, glaube ich.
Ja, genau, ein Finanz-TÜV zum Verbraucherschutz. Das knüpft ja auch an das an, was Bude zur Logik des Finanzmarktes sagt. Dieses Phänomen, wo Geld direkt mehr Geld generiert. G' statt GW', wie Marx sagen würde. Also ohne realen Produktions- oder Warenprozess dahinter.
Verstehe. Die 100.000 Euro auf der Bank sind nur ein Zettel, das Geld ist weg, sagt Bude.
Richtig. Es ist in Schulden anderer verwandelt. Banken müssen ja quasi Schulden machen. Und diese damaligen Regulierungsversuche zielten eben genau darauf ab, diese Eigendynamik wieder irgendwie einzufangen. Nach dem Schock der Krise wieder Leitplanken einzuziehen.
Okay, das waren also die Ideen von damals. Aber wenn wir jetzt auf die aktuelleren Quellen schauen, die aus dem Denknetz-Jahrbuch,
ja,
dann sehen wir, die Analyse geht heute ja noch viel weiter. Die Autoren dort sprechen von einer Polykrise.
Richtig, Polykrise.
Das klingt erstmal nur nach vielen Krisen gleichzeitig. Was ist das Besondere daran? Ist das mehr als nur eine Anhäufung?
Genau, das ist der Punkt. Es ist eben nicht nur eine Häufung, sondern eine Verschränkung und gegenseitige Verstärkung von globalen Krisen. Denken Sie an Klimawandel, Krieg, die Pandemiefolgen, Inflation, Ungleichheit, Lieferkettenprobleme.
Also alles auf einmal und miteinander verbunden?
Ja. Das Ganze, so argumentieren Forscher wie Thomas Homer Dixon, es gibt auch eine eindrückliche Grafik von ihm, ist eben mehr als die Summe seiner Teile. Eine Krise verschärft die nächste, schafft neue Probleme, schränkt gleichzeitig die Lösungsräume ein. Ein echter Teufelskreis, der die Systeme unter enormen Stress setzt.
Und die Denknetz-Autoren, sehen die darin auch eine fundamentale Krise des aktuellen Wirtschaftssystems?
Ja, unbedingt. Autoren wie Ulrich Brandt, Markus Wissen oder auch Biedringer argumentieren, dass der Kapitalismus in seiner jetzigen Form strukturell an seine Grenzen stößt.
An welche Grenzen?
Vor allem an die planetaren, die ökologischen Grenzen. Rinker prägt da den Begriff einer drohenden Heißzeitökonomie.
Heißzeitökonomie?
Ja. Durch zunehmende Knappheiten, verursacht durch Klimafolgen oder auch Kriege, könnten staatliche Eingriffe wie Rationierung und Preissteuerung notwendig werden. Ähnlich wie in einer Kriegswirtschaft.
Okay, das ist...
Das birgt theoretisch Chancen für einen ökologischen Umbau, klar, aber eben auch die Gefahr autoritärer Entwicklungen. Brandt und Wissen analysieren das ja als Krise der imperialen Lebensweise.
Imperiale Lebensweise?
Ja, also unser ressourcenintensiver Lebensstil hier im globalen Norden, der letztlich auf globaler Ungleichheit und Ausbeutung von Ressourcen anderswo basiert. Diese Lebensweise stößt an ihre Grenzen.
Okay, das ist schon eine ziemlich... ja, herausfordernde Analyse. Die Angst, die wir am Anfang besprochen haben, die bekommt vor diesem Hintergrund ja nochmal eine ganz andere Dimension, oder?
Absolut.
Was schlagen die Quellen denn nun als Wege nach vorne vor? Also, der Spirit Online-Artikel bleibt ja eher auf der Ebene der Kommunikation, wenn ich das richtig sehe.
Ja, genau. Spirit Online plädiert für Aufklärung, transparente Kommunikation, Stärkung der Zivilgesellschaft, auch Mut zur Ambivalenz, also Widersprüche auszuhalten und Empathie statt Feindbildpflege.
Das ist ja wichtig, aber...
Aber die Denknetz-Autoren, die gehen deutlich weiter. Die zielen mehr auf strukturelle Veränderungen.
Zum Beispiel? Was fordern die konkret?
Naja, Brandt und Wissen fordern zum Beispiel solidarische Begrenzungen dieser imperialen Lebensweise. Also wir müssen unseren Ressourcenverbrauch einschränken, aber eben solidarisch.
Und wie soll das gehen?
Gleichzeitig muss die gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit, man nennt das ja Resilienz, gestärkt werden. Zum Beispiel durch den Ausbau sozialer Infrastrukturen. beim Wohnen etwa. Nicht nur bauen, sondern Wohnraum als Gemeingut verstehen, stärker vergesellschaften oder genossenschaftlich organisieren. Ganz wichtig, um eben grüne Gentrifizierung zu verhindern.
Grüne Gentrifizierung, also die Verdrängung ärmerer Schichten durch teure Ökosanierungen.
Genau das.
Ein anderes Stichwort ist die Kreislaufwirtschaft.
Mhm. Kreislaufwirtschaft. Ist das mehr als nur ein Modewort oder Greenwashing?
Die Autoren warnen genau davor. Echte Kreislaufwirtschaft, sagen sie, braucht ein radikales Umdenken. Produkte müssen anders designt werden, reparierbar, langlebig. Soziale Kriterien müssen entlang der ganzen Lieferkette sichergestellt werden. Da wird ESSA 8000 als Beispiel genannt.
Okay. Und es braucht unterstützende Strukturen. Sie nennen Beispiele wie Klimawerkstätten oder Transformationsagenturen. Das sollen quasi öffentliche Dienstleister sein, die den Wandel organisieren und unterstützen. Als konkretes Beispiel wird die Kooperation der Stiftung Biore mit Coop Naturaline genannt, wo die Stiftung genau diese Rolle als eine Art Service Public übernimmt.
Verstehe. Und dann kommt im Denknetzbuch ja noch die Hoffnung ins Spiel. Mit starkem Bezug auf Ernst Bloch. Das fand ich spannend. Hoffnung als Gegenmittel zur Lähmung. Aber das ist keine naive Hoffnung, nehme ich an.
Nein, absolut nicht. Bloch spricht ja von Dr. Spees.
Dr. Spees?
Ja, also die gelehrte oder man könnte auch sagen die belehrte Hoffnung. Sie entsteht gerade im Angesicht der Krise und des Wissens um die Gefahren. Es ist also keine Flucht in irgendwelche Träumereien, sondern eine aktive Hinwendung zu dem, was besser werden könnte. Zu dem, was als Möglichkeit vielleicht schon im Bestehenden angelegt ist, aber unseren Willen zur Veränderung braucht.
Also konkrete Utopien statt abstraktes Wünschen.
Genau. Und ganz wichtig, das betonen die Autoren auch immer wieder, diese Art von Hoffnung ist nichts für Einzelkämpfer. Sie braucht Gemeinschaft, gemeinsames Handeln, eine geteilte Praxis. Das ist das genaue Gegenteil von Resignation oder diesem Fatalismus, wie ihn das Buch am Beispiel des Autors Paul Kingsnorth beschreibt, der sich angesichts der Krise quasi aus der Welt zurückzieht und sagt, es ist eh alles verloren.
Mhm. Die feministischen Beiträge im Buch, die heben das ja auch hervor, diese gemeinschaftliche Seite, die Bedeutung von Beziehungen pflegen, auch das Aushalten von Konflikten und Dissens in Gruppen, das Sichtbarmachen von alltäglichen patriarchalen Strukturen. Dieses Beispiel mit der Schneeräumung fand ich sehr plastisch.
Ja, das ist gut. Wo erst die Autostraßen geräumt werden und dann erst die Gehwege, wo oft Frauen mit Kinderwagen oder ältere Menschen unterwegs sind.
Genau. Hoffnung wächst also auch aus dem Kleinen, aus dem gemeinsamen Engagement vor Ort, aus dem Sichtbarmachen solcher Strukturen.
Absolut. Und letztlich läuft es bei vielen Autoren auf eine wirklich tiefgreifende Transformation hinaus. Ringer und Cedric Wermuth nennen das ja sehr pointiert die Service-Public-Revolution.
Service-Public-Revolution. Was steckt dahinter?
Die Grundidee ist, die Wirtschaft soll weg von der reinen Profitorientierung und hin zur Gemeinwohlorientierung umgepolt werden.
Und wie?
Das Mittel dafür? Ein massiver Ausbau öffentlicher, gemeinnütziger und auch genossenschaftlicher Dienste. Und zwar in allen zentralen Lebensbereichen. Energie, Wohnen, Finanzen, Gesundheit, Bildung und so weiter. Gesteuert werden soll das Ganze durch demokratische Kontrolle und eben spezielle Transformationsagenturen, wie schon erwähnt.
Das klingt nach einem fundamentalen Umbau.
Das ist es auch. Und das beinhaltet natürlich auch eine gerechtere Verteilung. Bis hin zur Debatte über Vermögensabgaben, wie es sie ja historisch nach dem Zweiten Weltkrieg in vielen Ländern schon gab, um den Wiederaufbau zu finanzieren.
Puh, das war jetzt wirklich eine Tour de force durch die verschiedenen Perspektiven in Ihren Quellen. Fassen wir das vielleicht noch mal kurz zusammen, was das jetzt alles für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedeuten könnte.
Gerne.
Also, wir starteten mit der Angst. Einerseits politisch genutzt, oft aber mit sehr realen sozialen Wurzeln in einer Gesellschaft, die von tiefen Spaltungen und ja, Zukunftsunsicherheiten geprägt ist. Das hat Bude ja sehr deutlich gemacht.
Richtig.
Dann haben wir diese Polykrise betrachtet, diese gefährliche Verschränkung von globalen Krisen, Klima, Krieg, Ungleichheit, die unser bisheriges Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell fundamental herausfordert.
Ja, die alten Antworten scheinen nicht mehr zu reichen.
Genau. Die politischen Reflexe von gestern, wie sie etwa im SPD-Papier von 2009 sichtbar wurden, also der Versuch, den Finanzmarkt zu regulieren, die greifen angesichts dieser Polykrise möglicherweise zu kurz.
Das legen zumindest die Analysen im Denknetzbuch nahe. Aber die Auseinandersetzung dort mit den Systemgrenzen und die Diskussion über Alternativen, Stichworte Kreislaufwirtschaft, Service-Public-Revolution, solidarische Begrenzung, die zeigen ja auch, es gibt durchaus konkrete Ideen für einen Wandel. Es gibt alternative Denkansätze.
Und was scheine da entscheidend zu sein?
Entscheidend scheint mir diese Verbindung zu sein. Einerseits eine wirklich nüchterne, realistische Analyse der Krisen, ohne Beschönigung, andererseits aber eben eine aktive, eine kollektive und, wie Bloch sagen würde, eine gelehrte Hoffnung.
Eine Hoffnung, die nicht resigniert.
Genau, die sich nicht in Resignation oder Fatalismus zurückzieht, sondern die Gestaltungsmöglichkeiten sucht und auch ergreift, die auf die Veränderungspotenziale setzt, die ja trotz allem da sind.
Und damit möchten wir Ihnen noch eine Frage zum Weiterdenken mitgeben. Die Autoren Brandt und Wissen sprechen ja von der Notwendigkeit solidarischer Begrenzungen. Wenn Sie jetzt an die Krisen und Ängste denken, über die wir heute gesprochen haben, welche Form der Begrenzung, sei es vielleicht beim Konsum, bei der Mobilität oder auch anderswo, erscheint Ihnen persönlich überhaupt vorstellbar oder vielleicht sogar notwendig? Und wo würde das für Sie ganz konkret im Alltag beginnen?
Eine wichtige Frage, finde ich. Die Quellen für unsere heutige gemeinsame Betrachtung waren, um das nochmal zu nennen, unter anderem ein Artikel von Spirit Online, ein Gesprächstranskript der Arbeiterkammer Österreich mit dem Soziologen Heinz Bude, das Wahlprogramm der SPD von 2009, das wir auf spd.de gefunden haben, sowie verschiedene Beiträge aus dem Denknetz-Jahrbuch 2024 mit dem Titel »Noch Hoffnung«.
Vielen Dank, dass Sie uns auf diese ja doch recht intensive Erkundungstour bis Ihre Materialien mitgenommen haben. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Mitdenken. Bis zum nächsten Mal.